Bitte verzeihen Sie mir jetzt, dass ich dann die neuen Tagesordnungspunkte von der Anzahl jetzt nicht ganz im Kopf habe. Es müsste dann neu 7 sein, sozusagen. Vorstellung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie, Schienengüter, Potenziale und hier Berichterstatter die Firma Realistics und ich übergebe an die Verwaltung. Oder die Firma startet sofort. Guten Tag, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Frieda Lange, mein Name von der Firma Realistics. Ich werde ein bisschen mehr darauf eingehen, auf unsere Machbarkeitsstudie, die wir seit Frühjahr, Sommer diesen Jahres hier machen, wo es hauptsächlich einmal um die Schienenerschließungspotenziale geht, hauptsächlich Schienengüterverkehr jetzt hier für Fürstenwalde. Und da werde ich gleich im Detail ein bisschen mehr darauf eingehen. Vielleicht kommt noch ein Kollege dazu, der ist wegen der Bahn verzögert, passend zum Thema. Aber schauen wir dann mal, wie wir da weiterkommen. Genau. Eine Seite weiter. Genau, einmal zu Realistics, weil Sie uns wahrscheinlich noch nicht kennen. Wir sind eine Beratung aus Dessau und Wiesbaden im Schienenbereich. Also wir sind nicht wie die typischen Großen, die man so kennt aus den Zeitungen, sondern sind eine kleine, aber ich würde sagen feine Beratung, die alles rund um die Schiene macht. Also einerseits helfen wir Kommunen dabei, Länder dabei, neue Schienengüterverkehrskonzepte zu machen, zu schauen, was kann man machen von Anschlussgleisen und so weiter und so fort. Von KV-Terminals betreuen wir einige Betreiber, wenn es um Förderung geht, um solche Themen, aber auch länderübergreifend. Güterverkehrskonzepte haben wir zum Beispiel in Bayern gemacht auch oder auch Projekte für das Verkehrsministerium. Also alles, wo eigentlich irgendwie die Schiene dabei ist, wenn es um die Verlagerung geht, sind wir gerne dabei. Sind ein Team bestehend aus Ingenieuren, aus ehemaligen Eisenbahnbetriebsleitern, aus wirtschaftlichen Personen, mit wirtschaftlichem Hintergrund. Also decken wir die ganze Bandbreite ab und sind halt hier jetzt gerne dabei, diese Machbarkeitsstudie zu machen. Die ist geplant, dass wir die nächstes Jahr im Frühjahr abschließen. Also das ist jetzt erstmal der Zwischenstand. Im Endbericht wird das dann alles noch detaillierter aufgeführt. Genau. Jetzt geht's. Gut, einerseits geht es einmal nochmal um die Machbarkeitsstudie selber. Ich weiß nicht, wie weit im Detail Ihnen das alles bekannt ist, um was es da geht. Dann gehe ich einmal auf den Status quo ein, wie es hier aktuell aussieht. Dann aber auch vor allem, was sind die Potenziale. Wir wollen ja auch gucken, wie kann man Unternehmen vielleicht dazu bringen, extra hierher zu kommen, weil es Schienenverkehrspotenziale gibt, also weil man auf die Schiene kommen kann. Das wird in der Zukunft immer wichtiger werden in der Wirtschaft, gehe ich da nochmal drauf ein. Und dann am Ende die nächsten Schritte, also was dann in der fertigen Studie stehen wird. Hier einmal unser Aufbau, wie wir das gemacht haben. Unten angefangen mit einer Bestandsanalyse, also welche Firmen nutzen hier aktuell in Fürstenwalde schon die Schiene? Wie viel nutzen Sie die? Haben Sie die früher mehr genutzt oder weniger? Warum nutzen Sie die vielleicht gerade nicht? Daraus dann abgeleitet die Bedarfsanalyse, also welche Potenziale gibt es vielleicht in der Zukunft, die man verladen kann oder welche auch nicht, weil das einfach nicht passt. Und dann über das Schienenpotenzial Fürstenwalde selber, was kann man als Stadt Fürstenwalde anbieten, um Firmen zu überzeugen und am Ende dann die Verlagerung und auch die Neuausrichtung der Verladestelle, weil Sie kennen wahrscheinlich alle die aktuell bestehende alte öffentliche Ladestelle neben dem Bahnhof, die gehört ja der DB InfraGo, früher DB Netz. Die Idee ist ja, dass man für die einen neuen Ort findet, damit man diese Flächen dann für die Stadt nutzen kann. Die liegt einfach zu zentral, gerade mit Lärmschutz und so weiter, das ist auch ein Thema dort, Nachtverladung und so weiter, dass man da eine gute Alternative der DB InfraGo bieten kann. Aber auf die Thematik komme ich auch später nochmal zurück. Haben hier so grob dargestellt, wer hat überhaupt alles Interesse an Schienengüterverkehr. Es ist halt sehr komplex, wer profitiert davon, wem ist es eher ein Dorn im Auge. Ich gehe jetzt nicht auf alle Punkte ein. Ich denke mal, im Nachhinein werden die Folien auch vielleicht geteilt, weiß nicht, gehe ich von aus, genau. Es sind halt viele, die da mitspielen. Das ist immer eine Herausforderung im Schienengüterverkehr, weil man es eigentlich nie allen richtig recht machen kann. Aber ich glaube, hier in Fürstenwalde hat man eine gute Ausgangsposition. Einerseits, wenn es um Ladestellen geht, ist die Landeseisenbahnaufsicht auch wichtig. Da geht es dann auch um solche Themen wie Gleisanschlüsse, die vielleicht nicht der DB InfraGo gehören. Das ist dann wieder Landeseisenbahnrecht auch, was damit reinspielt. Wirtschaftsförderung, Industrie- und Handelskammer. Also das sind alles Stakeholder, die wir eigentlich mit betrachtet haben, mit denen wir Kontakt aufgenommen haben und mit denen wir geschaut haben, okay, was wäre für euch wichtig oder ist es überhaupt für euch wichtig, hier Schienengüterverkehr zu haben, was für Ladestellen und so weiter. Also das haben wir, das wird alles dann auch im Bericht nochmal detaillierter aufgeschrieben, aber hier einmal die allgemeine Übersicht. Kurz zum Schienengüterverkehr. Wer nicht in dem Feld arbeitet, ist es dann doch ein sehr heterogener Bereich. Hier mal die Zahlen dargestellt. Man sieht im Gelben den KV-Verkehr. KV-Verkehr sind die Standard-Containerzüge, also wo man mit dem LKW einen Container zu einem Terminal bringt, sowas wie Frankfurt-Oder zum Beispiel. Dieser kommt dann in Frankfurt-Oder auf den Zug und fährt dann von dort nach Mailand und dann wieder die letzte Meile auch mit dem LKW. Das ist das, was, ich sag mal, sehr stark in den Medien verkauft wird in den letzten Jahren. Deswegen sieht man, diese gelbe Linie ist auch stark am Wachsen im Vergleich zu den anderen. Ganzzugverkehr, das sind die ganz normalen Züge, wie zum Beispiel Autozüge oder Kohlezüge, die von A nach B fahren. Das sind die langen 500-600 Meter Züge, die man auch hier kennt, die hier entlang fahren über die Strecke Frankfurt oder Berlin. Ein wichtiger Punkt jetzt für Fürstenwalde hier ist diese dunkelgrüne Linie, der Einzelwagenverkehr. Das ist das, wenn einzelne Unternehmen jetzt einzelne Wagen beladen und die werden von der DB zusammengestellt und fahren dann weiter. Also das ist etwas, was in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist, aber hier nochmal aufgeführt. Es gibt einzelne Unternehmen in Fürstenwalde, die halt nie die Menge hätten, um einen ganzen Zug zu beladen, aber durchaus Einzelwagen nutzen. Wie die DAW zum Beispiel, die benutzt den Einzelwagenverkehr mit einzelnen Wagen und fährt damit halt die Mengen. Die Getreideverkehre sind zum Beispiel Ganzzugverkehre, das wären jetzt kein Einzelwagenverkehr, damit man das mal einordnen kann. Ja. Das ist ganz, genau, das sind ganz Deutschland offizielle Statistiken, also das ist jetzt so der allgemeine Trend, um zu sehen, welche Bereiche im Schienengüterverkehr sind langfristig überhaupt interessant oder was hat weniger Bedeutung.
Ja. Die unterste Zeile hieß Einzelwagenverkehr nach DB Cargo. Wie habe ich das zu verstehen? Ist das ein Zubringerverkehr zu DB Cargo oder ein Einzelwagenverkehr durch DB Cargo? Oder wie ist die, und wo ist die Abgrenzung zu dem anderen Einzelwagenverkehr? Das verstehe ich nicht.
Genau, ein guter Punkt. Und zwar der Einzelwagenverkehr wird historisch gesehen hauptsächlich von der DB Cargo gemacht, einfach als ehemalige Staatsbahn. Und dieser Anteil, also man sieht halt die grüne Linie und die lilane Linie nähert sich halt immer mehr an. Also die DB Cargo hat die letzten Jahre noch nicht veröffentlicht, ihre Einzelwagenzahlen. Aber sie machen mehr oder weniger 90% des Einzelwagenverkehrs in Gesamtdeutschland, deckt die DB Cargo ab. Weil die anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen haben sich daraus mehr oder weniger zurückgezogen. Die sehen das einfach nicht mehr als profitabel an. Die Kosten sind zu hoch. Der LKW ist zu günstig und deswegen setzen die halt dann eher auf die gelbe Linie, den KV oder den Ganzzugverkehr, aber haben sich gesagt, es lohnt sich für mich nicht mehr, 2-3 Wagen aus einem kleinen Gleisanschluss rauszuziehen. Das kostet zu viel Personal, zu viel Lokkapazitäten und so weiter. Deswegen ist eigentlich die DB Cargo alleine noch übrig, bis auf ein paar kleine Eisenbahnverkehrsunternehmen, die dann die letzte Meile machen vielleicht. Aber einen großen Anteil hat da kein anderes EVU mehr dran. Die haben sich da alle draus zurückgezogen. Ja. Nochmal Schienengüterverkehr, kurz die Stärken und Schwächen, warum es trotzdem noch interessant ist, auch wenn manche Zahlen aktuell nicht gut aussehen. DB Cargo kriegt man ja auch in den Medien mit, muss man aber sagen, über das Gesamte verteilt hat DB Cargo nur noch 40% Marktanteil, also der Rest machen private Eisenbahnverkehrsunternehmen, gibt es viele auch hier in der Region, die da tätig sind. Deswegen, es gibt, ich sag mal, ein Licht am Ende des Tunnels und auch gerade für Fürstenwalde interessant. Es ist einfach nachhaltig, energieeffizient, selbst wenn es E-LKWs später geben sollte. Ein Zug ist immer noch energieeffizienter als ein E-LKW, also ist immer noch ein Vorteil. Man braucht für einen Ganzzug einfach weniger Personal. Eine Person sitzt vorne, fährt das Teil anstatt die 40 LKW-Fahrer, die man da benötigt, Standardisierung und so weiter. Also das sind so die Stärken. Die Schwächen sind natürlich die Kosten im Einzelwagenverkehr. Hier hat man viele Lkw-Fahrer auch aus den östlich angrenzenden Nachbarländern, die natürlich günstig sind. Ja, und die Schwächen sind, in manchen Prozessen braucht man dann doch bei der Fähr- und Entladung relativ viel Personal. Aber das sind ja die Sachen, die man dann gucken muss bei den jeweiligen Gütern, was macht am meisten Sinn. Hier jetzt das Potenzial sozusagen, warum oder auf was sich der Schienengüterverkehr einstellen muss. Also der wichtigste Punkt ist Nummer eins, Güterstruktureffekt. Wir haben eine Veränderung, die Kohletransporte nehmen ab, die Chemietransporte nehmen ab. In den Kohleregionen, in der Lausitz zum Beispiel, da merkt man das auch gerade schon extrem. Da sind nicht mehr die gleichen Verkehre benötigt wie früher. In NRW genauso, da haben die Stahltransporte schon gewaltig abgenommen. Gleichzeitig wird mehr mit Amazon verschifft, es gibt mehr Post, es gibt kleinere Mengen. Und die muss man halt versuchen, auf die Schiene zu bekommen. Also es gibt, wurde gerade vom Verkehrsministerium veröffentlicht, die Verkehrsprognose 2040. Und die gehen davon aus, dass in 2040 DHL zum Beispiel die Pakete per Post, per Schiene transportieren wird in Deutschland. Wäre natürlich wünschenswert aus meiner Perspektive. Ob das nun wirklich funktionieren wird, ist eine andere Frage. Aber das ist so die Herausforderung, die man in der Logistik hat, auch gerade im Schienengüterverkehr. Der zweite Punkt ist die digitale automatische Kupplung. Gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein. Es ist einfach eine technische Änderung, die die Prozesse effektiver machen wird. Der Anspruch vor allem ist auch Lead Time. Der dritte Punkt, Tesla hier als Nachbar zum Beispiel, die haben den Anspruch, dass man in 2 Tagen in ganz Europa sein muss. Das ist mit dem Zug einfach in der aktuellen Situation nicht darstellbar. Das ist klar, dass die dann einen Großteil auf dem Lkw machen werden. Und das sind alles so die Punkte, wo der Schienengüterverkehr vor einer großen Herausforderung steht. Robustheit weiter in Lieferketten, da haben wir auch mit einigen Unternehmen hier gesprochen. Die haben halt gesagt, die würden gerne auf die Schiene wechseln, aber wenn das System nicht verlässlich in nächster Woche ankommt, dann sind deren Produktionsprozess halt auch gestört. Also das sind so die Punkte, die alles eine große Herausforderung sind, wo es aber auch Lösungen für gibt. Dazu eine Frage bereits oder passt gut? Jetzt, das war jetzt, ich sag mal, die Einleitung grob in Schienengüterverkehr. Jetzt zur Verladestelle in Fürstenwalde, also wie es aktuell aussieht. Hier nochmal die Einordnung in die Bahnwelt. Die Hauptstrecke kennen Sie wahrscheinlich alle auch aus dem persönlichen Nutzung. Zweigleisig elektrifiziert, es ist eine internationale Verkehrsachse, die Seidenstraßenzüge fahren drüber. Es ist eine ganz wichtige Verbindung Berlin, Frankfurt oder nach Polen weiter. Es gibt die europäischen Korridore von der EU-Kommission festgelegt, wo das auch dazugehört. Also es ist ein wichtiger Bestandteil, um Güterströme in Europa zu ermöglichen. Jetzt haben wir hier die Besonderheit, dass wir auch noch die Nebenstrecke haben, also die nach Bad Saarow runterführt, die ist eingleisig, nicht elektrifiziert. Also da haben wir schon eine kleine Herausforderung zwischen der Stammstrecke, also der Hauptstrecke und der Nebenstrecke. Die Agravis nutzt das ja aktuell, die haben zwischen ungefähr einen Ganzzug im Monat, war die Aussage von denen. Früher war das dort natürlich auch viel mehr. Und da haben wir die Herausforderungen zwischen Schienengüterverkehr und Schienenpersonennahverkehr in der Taktung, da die Lücke zu finden tagsüber. Hier ist noch das Besondere, wir sind sozusagen zwischen den kombinierten Verkehrsterminals in Frankfurt-Oder, der auch ausgebaut werden soll. Großbären, der aktuell noch viel von Tesla genutzt wird, aber wenn Tesla seine eigene Infrastruktur irgendwann mal ertüchtigt hat, dann wird da auch das Volumen wieder abnehmen. Königs Wusterhausen als trimodaler Umschlagspunkt hat eigentlich auch noch Kapazitäten und jetzt ein bisschen weiter weg, aber auch noch im Umkreis ist eigentlich der Hafen in Eisenhüttenstadt. Also das ist so die grobe Einordnung. Ja?
Herr Schäfer, bitte ganz kurz auch zum Thema auch Protokolle und Protokoll erstellen. Leichtigkeit, ich muss und soll Ihren Namen bitte vorher aufrufen, damit auch die Erstellung des Protokolls deutlich leichter ist. Deswegen, okay. Herr Schäfer.
Christian Schäfer, genau. Warum haben Sie jetzt hier das restliche kleine Stück der Oderbruchbahn gar nicht aufgelistet?
Gute Frage, weil da, glaube ich, gerade aktuell keine Regelverkehre drauf laufen, oder? Oder bin ich da... Nee. Gut. Ach so, gut. Dann nehme ich das im Nachhinein nochmal mit auf, ja. Gut, hier nochmal die aktuelle Nutzung der Hauptstrecke Berlin-Frankfurt-Oder. Also das sind die Anzahl der Züge pro Woche, wie die es aufgeteilt ist. Einmal Regionalverkehr sieht man, das ist eigentlich der Hauptfokus hier mit ungefähr 84%. Dann haben wir Fernverkehranteil, der eigentlich relativ gering ist, mit 6% und Güterverkehr mit 10%. Und hier ist halt einfach die Herausforderung, die Strecke ist stark ausgelastet, hauptsächlich Regionalverkehr, der natürlich sehr getaktet fährt, also sehr klar. Und der Güterverkehr ist einfach hat zwar auch einen Fahrplan, aber hat jetzt keine, ich sag mal, Systemtrassen oder Regeltrassen wie der Regionalverkehr, der halt dazwischen reinpassen muss. Es gibt im Bundesverkehrswegeplan ein Ausbau ist vorgesehen der Strecke Berlin-Frankfurt-Oder. Ich meine, wir wissen, was die letzten zwei Wochen passiert ist. Wir wissen nicht genau, wie die Gelder selbst für die Generalsanierung, wie das da weitergehen wird. Also dieser Bundesverkehrswegeplan zeichnet eigentlich eine Wunschwelt in der Eisenbahnwelt, was ausgebaut werden soll. Aber was davon jetzt wirklich wann kommt, das steht eigentlich in den Sternen. Also das kann die DB InfraGo, das kann das Verkehrsministerium, das können die eigentlich alle noch nicht beantworten. Also wann das wirklich kommen wird, weiß ich nicht. Also deswegen grundsätzlich die Aussage ist, die Strecke funktioniert, ist aber auch sehr stark ausgelastet. Ja,
Herr Schiepe. Danke. Noch eine Frage zu den Zahlen. Sind das jetzt die Züge pro Richtung oder in beiden Richtungen?
In beide Richtungen. Also auf der zweigleisigen Strecke, ja.
Also dann können Sie nicht stimmen. Also ich habe meinen Arbeitsplatz direkt an der Strecke und ich versichere Ihnen, ich sehe deutlich mehr als 6 Fernzüge und deutlich mehr als 8 Güterzüge pro Tag. Also es ist doppelt und bis dreifache.
Das ist aus den offiziellen Daten vom Verkehrsministerium, aber kann ich auch sonst noch mal nachschauen.
Aber das ist wirklich ganz grob falsch, weil, wie gesagt, ich kann es aus täglicher eigener Beobachtung, ich arbeite ganz nah an der Strecke.
Gut. Hier nochmal ein Überblick über die Anschlussgleise, also jetzt vorher ging es nur um die öffentliche Gleisinfrastruktur, jetzt geht es auch um die Anschlussgleise, das heißt die Gleise, die auf Firmengelände führen und die nicht mehr oder die gar nicht der DB InfraGo gehören. Einige Gleise davon sind halt auch stillgelegt, lange nicht mehr benutzt, liegen teilweise noch da und so weiter. Also ich gehe noch kurz auf ein paar Beispiele ein. Also wir haben einerseits natürlich die Ladestelle in der Mitte, also diese Ladestelle der DB InfraGo, die aktiv genutzt wird neben dem Bahnhof. Dann haben wir einerseits die Hegelstraße, die ja da liegt und die Strabag ja auch genutzt hatte für gewisse Transporte, aber eigentlich nicht wirklich genutzt wird mehr. Die DAW, die oben einzelne Waggons noch zur Lieferung bekommt, halt im Einzelwagenverkehr. Agravis, wie gesagt, aber auch nur noch in sehr geringem Maße. Also das ist stark zurückgefahren im Vergleich mit früher. Und dann noch die anderen, die zurückgebaut sind. Was hier es geht ja um die allgemeine Idee, wo kann man eine neue Ladestelle errichten, damit die alte geschlossen wird. Und komme ich später auch nochmal drauf zurück. Hier ist es halt wichtig, man muss genug Fläche haben. Die muss mindestens so groß sein wie die aktuelle Ladestraße. Das heißt, wenn es zwar ein Verladegleis gibt auf einem Firmengelände, wo es kaum Platz drumherum gibt, fällt das eigentlich für eine öffentliche Ladestelle schon wieder weg. Genau.
Herr Wittig, dann Herr Benz.
Das ist jetzt das Ladegleis auf dem Gelände. Das, was auf dem Firmengelände ist.
Herr Benz.
Eine Frage, die Schleusen werden ja nur ausgebaut. Inwieweit stehen die zur Konkurrenz und kann damit beurteilt werden? Also das ist ja praktisch eine direkte Konkurrenz zur Bahn. Und ich sage mal, wenn denn die Schleusen groß und ausgebaut sind, weil sie vorhin auch den Hafen Eisenhüttenstadt hatten, spielt das eine Rolle?
Also es sind eigentlich... Wie bitte? Ja.
Ja. Genau. Nochmal danke für den Hinweis, Herr Wende. Wenn es jetzt konkrete Fragen zu der Folie gibt, dann bitte ja. Ansonsten die generellen Fragen, dann machen wir im Nachgang, weil sonst ist es zu zerstückelt tatsächlich, ja.
Genau, hier nochmal kurz aufgeführt, was vorher auf der Karte war. haben wir halt, wie gesagt, auch die Firmen, die die jeweiligen Anschlussgleise gehören, haben wir gefragt, könnten Sie sich vorstellen, darauf eine öffentliche Ladestraße zu machen. Also wie gesagt, wir brauchen eine Alternative zur bestehenden und die muss öffentlich sein. Und da fallen halt hier einige schon mal raus. Also Agravis, wie gesagt, die haben zwar ihre eigene Ladestelle, aber das wäre jetzt nicht geeignet, um dort auch noch die Holzverladung und so weiter zu machen. Auch eisenbahnrechtlich komme ich später aber auch nochmal drauf zurück. Das heißt, man kann jetzt für eine öffentliche Verladestelle sagen, die Hegelstraße wäre zum Beispiel hätte ein Potenzial. Pinschgelände rein theoretisch auch, aber es wäre nicht für eine öffentliche Ladestelle geeignet. Also da komme ich aber später auch nochmal drauf zurück. Das heißt, es gibt zwar viele alte Ladegleise auf Firmengelände, teilweise rückgebaut, die man rein theoretisch wieder relativ einfach reaktivieren könnte für einen einzelnen Firmengebrauch, aber nicht für eine öffentliche Ladestelle. Also das ist so ein bisschen die Herausforderung, die wir da haben. Genau, aber komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Hier geht es jetzt nochmal um die Potenziale bei den Unternehmen. Also wir haben mit den verschiedenen Unternehmen gesprochen, die schon die Schiene nutzen, wo die gesagt haben, okay, warum ist es in so einem geringen Maße? Was könnte man machen? Was wäre die Menge, die sie theoretisch auf die Schiene bringen könnten? Agravis war früher ein großer Bahnnutzer. Die haben aktuell halt relativ wenig Umschlag. Die haben aber auch gesagt, LKW ist aktuell ein gutes Mittel für die. Die sehen dann nicht mehr Potenzial auf der Schiene, auch von den Relationen her zu den Händlern, wo sie hinfahren. Gleichzeitig das Thema, was Sie auch gerade angesprochen hatten, theoretisch ist Getreide ein sehr gutes Mittel für ein Binnenschiff. Deswegen, die haben da die Hafenkante, finden die attraktiv. Die wären jetzt aber auch kein Potenzial für eine öffentliche Ladestelle. Also die könnten ihren eigenen Gleisanschluss mehr nutzen, klar, aber jetzt nicht für unser Potenzial für eine neue Ladestelle, weil es macht keinen Sinn, das Getreide durch Fürstenwalde durchzufahren zu einer neuen öffentlichen Ladestelle, um dort dann zu verladen. Entweder sie nehmen ihr eigenes Gleis, was sie schon haben, oder nicht. Also das ist da eigentlich bei denen relativ einfach. Bei der DAW nutzen auch schon die Schiene, wie gesagt, mit kleinen Mengen, Einzelwagenverkehr. Für die sind einfach die Preise im Vergleich zum LKW zu hoch. Sie ist nicht verlässlich genug, deswegen sie machen kleine Mengen, sehen aber da jetzt langfristig keinen höheren Bedarf. Da müsste sich ja am gesamten System Bahn was ändern. Holz wird aktuell auf der öffentlichen Ladestelle umgeschlagen. Also die wären auf jeden Fall das Potenzial, was weiter da wäre. Die fahren ja ihre Ganzzüge auch und würden auf einer öffentlichen neuen Ladestelle dann auch wieder dabei sein. Diver House ist natürlich stark am Expandieren, komme ich später auch nochmal drauf zurück. Die hätten ein hohes Potenzial. Die NEB, also die nutzt ja die aktuelle öffentliche Ladestelle als Abstellung von dem Personenzug, Zwischenabstellung. Die braucht keine Verladekapazität, die braucht einfach nur ein Gleis, wo die sich hinstellen können, um eine Pause zu machen oder um länger da zu stehen. Soweit ich aber verstanden habe, planen die ja sowieso langfristig auch auf Akkuzüge umzustellen. Da weiß ich nicht, wie dort dann die Abstellung geplant ist. Das ist dann eher ein operatives Ding bei denen. Und ob sie die Akkuzüge aufladen müssen, das ist ja dann auch wieder ein anderes Thema. Oder was für Arten von alternative Antriebe die nutzen. Genau, das waren eigentlich die Unternehmen, die bereit waren, mit uns zu sprechen. Die anderen haben gesagt, Bahn ist für uns grundsätzlich kein Thema. Ja.
Herr Tschepe, die NEB wird jetzt hier zum Fahrplanwechsel im Dezember auf elektrischen Antrieb umstellen.
Und wissen Sie, wo Sie die aufladen werden?
Wahrscheinlich an der Oberleitung im Bahnhof Fürstenwalde.
Ah, da dürfen die stehen bleiben dann zum Laden?
Also in der Haltezeit, in der Kehrzeit.
Das wäre super, ja. Zwei Themen, das hatte ich vorhin kurz erwähnt. Ich gehe jetzt hier nicht auf jeden Punkt ein, aber es ist ein... Man muss unterscheiden zwischen einer öffentlichen Serviceeinrichtung, das ist halt die aktuelle öffentliche Ladestelle von der DB. Das ist ein diskriminierungsfreier Zugang, muss dort gewährleistet sein. Also jeder, der möchte, kann da theoretisch sagen, okay, ich möchte morgen das Gleis von 10 bis 18 Uhr gemietet haben und dann darf die DB nicht Nein sagen, außer das hat schon jemand anderes gebucht. Also das ist so der Grundtenor bei einer öffentlichen Serviceeinrichtung und dahinter stehen halt gewisse Regeln, gewisse Gesetze, Verordnung vom Bau, Betrieb und so weiter. Es ist aber eine öffentliche Serviceeinrichtung, das ist ganz wichtig. Im Unterschied zu einem Gleisanschluss wie bei Agravis zum Beispiel. Das ist nämlich keine öffentliche Serviceeinrichtung. Da hat man gewisse geringere Ansprüche oder Regularien von der Gleisqualität, wie viel Tonnen und so weiter. Da ist man einfach freier. Railport ist etwas, was es in den letzten Jahren häufiger gibt in Deutschland, wo man halt versucht, Lkw mit der Bahn zu verbinden. Das heißt, man hat einen Umschlag, unabhängig von der öffentlichen Gleisinfrastruktur, wo man als Logistiker zum Beispiel oder auch als Kommune einen Railport betreibt, um Unternehmen davon zu überzeugen, halt auf die Schiene zu wechseln. Da bringe ich gleich nochmal ein paar Beispiele. Hier geht es halt wirklich darum, eine Möglichkeit zum Umschlag zu bieten, und da kann man dann selbst auch entscheiden mit einer eigenen Haus- oder Geschäftsordnung, wie man da dahin lässt. Man hat andere Regelwerke. Es muss aber diesen Unterschied ziehen zwischen öffentlicher Serviceeinrichtung und einem privaten Railport. Jetzt nochmal zu der öffentlichen Ladestelle der DB InfraGo. Rechts oben sehen Sie nochmal den Gleisplan, also die in der Mitte rot umrandet, das sind die Ladestraßen. Also man kann das alles öffentlich zugänglich im Internet finden, wenn man das googelt. Also Ladestraße oder Ladestelle Fürstenwalde, dann gibt es einen Katalog von allen eigentlich in Deutschland. Und man kann die Quadratmeter sehen, man kann sehen, gibt es da Elektrizität, gibt es Leuchtmasten und so weiter. Und hier kann man halt erkennen, die grünen Gleise sind die Verladegleise. Das blaue Gleis ganz unten ist ein Abstellgleis. Da steht die NEB zum Beispiel mit ihrem Fahrzeug dann drin in der Zwischenabstellung. Und wenn man dann links in der Spitze weiter nach unten geht, das ist dann der Zugang sozusagen zur Hauptstrecke. Und da unten sind noch die Signale eingezeichnet. Das Wichtige hier ist, das ist die alte öffentliche Ladestelle mit insgesamt 5 Gleisen, unterschiedlich lang. Also man kommt insgesamt auf 1180 Meter und einer Ladestraßenfläche von 4670 Quadratmeter. Pi mal Daumen, natürlich hinten noch mit Lkw-Umfahrbereichen. Es wird genutzt von Holzverladern, mobiler Verkehr, haben Sie wahrscheinlich auch schon gesehen, diese rötlichen Wagen und halt der NEB. Was hier ganz wichtig ist, und das ist wirklich der Knackpunkt, es gibt im deutschen Allgemeinen Eisenbahngesetz eine Vorgabe, und es ist wirklich eine Pflicht, da gibt es keinen Weg drumherum. Das wurde auch vom Bundesverwaltungsgericht zuletzt wieder im Rahmen von Stuttgart 21 bestätigt. Man kann solche öffentlichen Serviceeinrichtungen nur verlegen, wenn man einen mindestens gleichwertigen Ersatz anbietet. Und der neue gleichwertige Satz muss auch vom gleichen Betreiber gemacht werden. Also man könnte jetzt nicht 500 Meter weiter eine neue Ladestelle bauen, man betreibt die komplett selber und dann der InfraGo sagen, okay, wir haben jetzt eine Alternative, ihr müsst dicht machen, sondern die müssen halt mit rüber, also die müssen mit Betreiber der neuen Fläche werden. Das ist einfach im Allgemeinen Eisenbahngesetz so geregelt, damit nicht die Anzahl der Ladestellen noch weiter abnimmt in Deutschland. Die InfraGo wurde ja auch schon in einer anderen Machbarkeitsstudie inkludiert, und die sind grundsätzlich für so einen Tausch auch offen oder für so einen Neubau, sind nicht daran gebunden, unbedingt an diesem Ort zu bleiben. Das ist schon mal sehr positiv, ist in anderen Gebieten nicht so, und haben halt hier unten diese Rahmenbedingungen damals auch formuliert. Die hätten gern entweder 3x600 Meter Gleise, das wäre dann halt für 3 Ganzzüge, oder halt 5x kürzere Gleise. Das ist halt so die ungefähre Rahmenbedingung. Also es ist Bereitschaft von denen vorhanden. Wichtig grundsätzlich bei allgemeinen Eisenbahnthemen ist immer die Einbindung der Eisenbahn, der EBA. Das ist die Aufsichtsbehörde in Deutschland. Die sind für solche Punkte immer entscheidend. Hier nochmal der Railport, um diesen Unterschied zu zeigen. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit, eine Verladestraße attraktiver zu machen. Hier neben dem Bahnhof kennen Sie ja, das ist es ja am Ende nur eine gepflasterte Fläche mit einem Umschlag, aber man ist dem Regen ausgesetzt, man hat eigentlich nicht viele Möglichkeiten, und es gibt mittlerweile diese neuen Railports, wo man halt vom LKW direkt umschlagen kann, teilweise auch unter einer Halle. Also man kann Palettenware zum Beispiel zwischenlagern, man kann wetterunabhängig verladen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann mit dem Gabelstapler, der dort steht, schneller verladen. Also alles Sachen, die man auf so einer einfachen Ladestelle nicht hat. Und das wäre eine Möglichkeit, das zu verbinden. Aber gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Die Idee ist ja nicht nur, das Alte einfach zu kopieren. Also wieder eine Ladestelle aus den, ich weiß gar nicht, wie alt die alte ist, aus den 50ern oder sowas zu kopieren, sondern zu schauen, warum wird die aktuell nicht so viel genutzt, wie sie genutzt werden könnte? Und wie kann man Unternehmen, die vielleicht auch noch nicht da sind, dazu bringen, vielleicht auch auf die Schiene zu gehen? Und dieser Railport bietet die Möglichkeit, von Zwischenlagerungen. Man kann Palettenware, wie gesagt, die aktuell noch nicht verladen wird, kann man dazu bringen, auf die Schiene zu verladen. Also alles so Punkte, die man als Extra-Services anbieten könnte, wenn man so einen Railport neben dieser Ladestelle bauen würde. Das sind die Punkte, die in Zukunft eigentlich wichtiger werden für den Schienengüterverkehr. Also dieses Schüttgut haben wir ja schon bereits. Holz ist oben rechts auch ein Gut, was weiterhin transportiert werden wird. Die Punkte, die aber noch nicht so viel auf der Schiene transportiert werden und wo es auch Industrie geben könnte, die vielleicht Interesse hätte, das in der Zukunft zu transportieren, wären zum Beispiel diese Non-Food-Artikel, Palettenware allgemein, Lebensmittel auch, natürlich jetzt keine Obst und Gemüse, aber allgemein Wasser wird zum Beispiel in Deutschland mittlerweile viel transportiert, Glasflaschen, Altglas, solche Sachen werden auch transportiert, Papierrollen unter anderem, aber auch immer mehr Stoffe der Kreislaufwirtschaft. Also man geht davon aus, dass gerade recycelte Materialien in Zukunft zunehmen werden. Das kann sich keiner mehr leisten, die alle, ich sag mal, zu verbrennen, sondern man muss das dann wieder zurückführen in die Kreislaufwirtschaft. Und auch Bauelemente für erneuerbare Energien ist, glaube ich, auch ein Markt, wo Unternehmen in Zukunft mehr kommen werden. Die könnte man mit so einem Railport zum Beispiel anlocken und sagen, okay, wir haben ja einen Railport, ihr braucht keinen eigenen Gleisanschluss, den kann sich vielleicht auch nicht jedes Unternehmen leisten, aber mit unserem Railport könnt ihr uns nutzen als Zugang zum Netz und das wäre hätte so einen Leuchtturmcharakter, also das macht es dann einfacher. Jetzt nochmal zu der Fläche, die interessanter wäre, um halt eine Ladestelle zu machen. Einerseits als DB-Infra-Go-Ersatz, aber auch, wenn man möchte, Ergänzung mit so einem Railport. Hier einmal die Gesamtfläche der Hegelstraße grob umrandet. Unterhalb der blauen Linie sieht man halt die Hauptstrecke. Zu dieser Fläche wurde ja auch bereits eine Machbarkeitsstudie gemacht mit Lärmgutachten und so weiter vor einigen Jahren. Hier gehen wir nochmal darauf ein, wie man die Fläche theoretisch aufteilen könnte. Also das ist jetzt hier rein hypothetisch, die Flächen sind vergrößert, verkleinerbar, also man kann das eigentlich relativ variabel anpassen, was man denn am Ende machen möchte und auch was natürlich finanziell dann am Ende möglich ist. Hier einmal die wirklich Basisvariante, also das ist jetzt die Variante, wie kann man die DB InfraGo dazu bringen, vom Bahnhof wegzugehen, also das ist die Low-Cost, wir machen das, was notwendig ist, aber jetzt nicht mehr, um neue Unternehmen anzulocken. Wenn man sagt, okay, unser Hauptfokus ist wirklich die Verlagerung und nichts anderes, dann wäre das eine Möglichkeit, relativ clean, relativ simpel und man würde damit auch nicht viel Fläche verbrauchen. Also das wäre eine, ich sag mal, die pragmatische Lösung. Die Gleise liegen teilweise schon da, man müsste nur ein paar neue daneben anlegen und halt die Anbindung an die Hauptstrecke dann mit den Nebengleisen auch bieten. Dazwischen wären dann in Orange hier die Laderampen, also man würde dadurch auch schon auf eine größere Quadratmeterfläche kommen als bei der aktuellen Fläche, wäre der pragmatische, einfache Ansatz. Genau. Jetzt das Szenario, wie man es sich dann aus Bausteinen zusammenbasteln könnte, also wie gesagt, das ist alles flexibel, man kann das hinschieben, wie man möchte. Hier hätten wir auch unten im Bereich A, ich sag mal, die klassische Ladestelle, so wie es die DB InfraGo benötigt, um sich zu verschieben. Das wäre dann auch der öffentliche Bereich, also die öffentliche Serviceeinrichtung. Und wir hätten jetzt hier die Möglichkeit, in Rot dieses Quadrat bei B, das wäre diese Railport-Halle, also das, was ich Ihnen ja vorhin kurz als was Chemnitz zum Beispiel auch hat, Darmstadt, es gibt viele Orte, die haben sowas mittlerweile. Das wäre dann halt eine nicht öffentliche Einrichtung. Also das wäre jetzt das Extra, was man daneben als Kommune, man kann einen Logistikbetreiber, wen auch immer, dafür gewinnen, gibt es verschiedenste Konstellationen. Wenn man sagt, okay, wir brauchen das, wollen damit Firmen anlocken, die sich dann drumherum ansiedeln können, das wäre da eine Möglichkeit. Genauso kann man sagen, man will einen Portalkran bauen, wenn man auch noch, wenn man Trailer oder Container auch noch verladen möchte, das wären aber alles Sachen, die natürlich erstens mehr Kosten bedeuten und man kann sich dann überlegen, was passt wie zusammen in das Gesamtkonstrukt. Genau, das wäre jetzt das Potenzial, um neue Unternehmen anzulocken, sich halt drumherum auch anzusiedeln. Dazu irgendeine Frage bereits?
Also Herr Wittig, Entschuldigung bitte. Nee, bitte.
Ja, es hört sich alles sehr interessant an. Unterhalb der Gleise liegt da der Ortsteil Heideland, der ja auch eventuell entwickelt werden soll. Und da entsteht ja Lärm. Ist das mit irgendeiner Form berücksichtigt worden von Ihnen?
Also es gibt ja diese technische Machbarkeit für die Hegelstraße, wo ja das auch ein Lärmgutachten zuvor liegt, das jetzt südlich von den, Sie meinen jetzt unterhalb der Hauptstrecke, oder?
Die Hauptstrecke meine ich, ja, unterhalb der Hauptstrecke. Das, was unten links in der Ecke zu sehen ist, ja. Diese, das ist das, da beginnt das Heideland.
Das war mir gar nicht bewusst, dass da eine Entwicklung vorliegt.
Ja.
Gut.
Aber ich glaube, das war auch an der Stelle nicht der Auftrag dieses Büros, weil das umfasst das, glaube ich, an der Stelle auch gar nicht. Ne? Und das müssen nachher ja die eventuellen Pläne dann ergeben. Mich würde jetzt auch mal interessieren, weil grundsätzlich natürlich geht es vorrangig erstmal um die, also zumindest aus meiner Sicht, um die Verlegung natürlich des bisherigen Verladebahnhofs. Und jetzt hier nochmal konkret die Frage, weil Sie ja jetzt so eine Variante hier gegeben haben. Gibt es denn sowas wirklich tatsächlich, wo also ein öffentlicher Ladepunkt und ein privater Ladepunkt dann sozusagen Koexistenz zusammenarbeiten? Oder ist das quasi Neuland dann an der Stelle?
Es gibt Bereiche, wo das halt klar räumlich getrennt ist. Also man muss dann auch dazwischen einen Zaun ziehen. Man kann jetzt nicht einfach rüberlaufen. Aber meines Wissens gibt es das, kann ich auch nochmal nach Beispielen suchen, aber die räumliche Trennung ist wirklich klar und dann müssten von der öffentlichen Ladestelle, da ist dann die DB InfraGo zuständig, dann kann man über die auch die Gleise buchen und oben drüber für den Railport, das wäre dann der jeweilige Betreiber. Also das sind klar getrennte Bereiche, da kann man pragmatische Ansätze finden, aber das kann nicht über ein Portal zum Beispiel funktionieren. Also das ist einfach auch rechtlich nicht möglich. Und die DB InfraGo, selbst wenn man ihnen jetzt sagen würde, wollt ihr nicht diesen Railport betreiben, werden die nicht machen, weil das ist nicht in der Aufgabe des Infrastrukturbetreibers. Die DB Cargo hat zwar Railports, aber das sind eigentlich zwei unterschiedliche Unternehmen. Also da kann man auch nicht die DB Cargo jetzt, die könnte den anderen betreiben, klar. Aktuelle Situation unwahrscheinlich, dass sie das, denke ich, machen werden. Aber das muss man klar trennen. Die DB InfraGo macht die öffentliche Ladestellen und Railports machen dann DB Cargo oder Schenker oder Kühn und Nagel. Das können eigentlich alle Speditionen oder auch Kommunen halt machen. Also das wäre auch möglich.
Herr Wittig, Herr Tschirpe dann.
Ja, nochmal eine Nachfrage. Da der Verladebahnhof ja so entstehen könnte eventuell, Sie haben ja gesagt, das ist eine gute Ecke. Wir aber auf der anderen Seite leben, denke ich, das ist dann schon im Zusammenhang zu sehen. Und deshalb verstehe ich nicht, dass Sie gesagt haben, davon weiß ich nichts. Danke.
Herr Tschirpe.
Frage an Herrn Hein oder Frau Beise. Sind die Flächen in dem Ausmaß, wie diese Fläche hier orange gekennzeichnet ist, bis zur Straße an der Staatsreserve, noch komplett in der Verfügbarkeit unserer städtischen Tochter oder wären da noch Grunderwerbsverhandlungen nötig?
Frau Beise.
Ja, Beise. Sind komplett in städtischer bzw. in GIP-Hand, in städtischer Tochterhand.
Ich will noch mal ganz kurz darauf hinweisen, wir sehen hier ein Konzept. Ja, wir reden hier nicht über eine Aufstellung, also wir reden hier nicht über einen Grundsatzbeschluss, wir reden hier nicht über eine Aufstellung von einem B-Plan. Da sind wir überhaupt noch gar nicht an der Stelle, weil es gibt, glaube ich, noch so viele Unwägbarkeiten, bevor überhaupt darüber geredet werden würde, dass das dorthin verlegt wird. Deswegen sind die Fragen sicherlich berechtigt, ja, und das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber ob und welche Grundstücke uns da jetzt gehören, weil in dieser großen Variante, ne, oder das Heideland muss betrachtet werden, also das kann gar nicht betrachtet werden, ja, wenn da was passieren soll. Nochmal dazu kurz. Herr Hein.
Ich wollte da genau anschließen und natürlich wissen wir, dass wenn dort tatsächlich was passieren würde, dass es ein Lärmschutzthema sein wird.
Dann genau. Bitte.
Und auch, ich meine, wenn diese Ausbaustrecke, was ich am Anfang gesagt hatte, im Bundesverkehrswegeplan, wenn die kommt, wie auch immer die aussehen wird, da werden ja auch dann nochmal neue Lärmschutzparameter angesetzt, heutzutage bei Ausbaustrecken, als jetzt noch vor sogar 10 oder 20 Jahren. Das ist ja, hat ja auch nochmal drastisch zugenommen. Genau, aber wie gesagt, reines Konzept im Endbericht, den dann auch ist das dann erst nochmal im Detail erklärt, aber hier ist alles schiebbar, das ist jetzt einfach nur als Orientierung sozusagen hier angebracht. Gut, ein anderes Thema, was auch nochmal wichtig war, Daiwa hat ja den eigenen, theoretisch hat es mehr oder weniger einen eigenen Gleisanschluss, der ja aber auch teilweise, wo die Gleise teilweise nicht mehr existieren. Mit denen waren wir auch im Gespräch, weil die natürlich stark am Expandieren sind. Die waren auch selbst schon mit der DB Cargo in der Vergangenheit in Kontakt, ob es denn möglich ist, einerseits diese Fertigmodule zu transportieren, habe ich einmal oben drin stehen, die sind 3 Meter mal 3,12 Meter mal 9 Meter lang, also relativ groß, bisschen größer als ein normaler Container, was sonst auf dem Zug mitfährt. Aktuell wird das per LKW gemacht. Hier gibt es, also zumindest die eigenen Zahlen von denen sind stark steigend und die erwarten alleine 60 Tonnen an Produktionsmaterial pro Tag zu verbrauchen. Also dazu gehören Fermacell, Platten, Steinwolle, Fliesen, Toiletten, alles, was man halt zusammenzählt. Und dann halt auch einige fertige Teile am Ende dann auch rauszukommen am Tag. Hier ist das Problem, unten rechts erklärt, ich will jetzt nicht zu tief in die Eisenbahnwelt einsteigen. Ganz rechts unten haben wir ein Profil von der Brücke bekommen, von Ihnen bereitgestellt. Da sieht man, es gibt zwei Durchlässe bei den gelben Punkten. Einer ist ein bisschen schmaler, der andere ist ein bisschen breiter. Sie sind relativ hoch, also entsprechend eigentlich dem Lichtraumprofil. Man muss sagen, ein Lichtraumprofil kann man sich so vorstellen in der Eisenbahnwelt, wenn man in einen Tunnel fährt. Ein Tunnel muss immer einen gewissen Durchmesser haben, damit alles durchpasst. Das ist genormt. In manchen Ländern wie Deutschland ist es größer als in anderen Ländern wie in Italien zum Beispiel. Und das gibt halt vor, wie hoch dürfen meine Beladungen sein auf einem Zug. Hier rechts unten dargestellt mit diesen Querprofilen, die ein bisschen abbrechen, ist einmal das G2-Profil angemerkt. Das ist auch die Form, wie der Regionalbahn-Doppeldecker eigentlich fährt. Deswegen ist er oben abgerundet und nicht viereckig, sondern es ist halt wegen diesem Lichtraumprofil, damit man da auch überall mit durchkommt. Und hier jetzt einmal eingezeichnet, das Diver-Profil geht halt darüber. Die DB Cargo hat damals gesagt, mit einer Sondergenehmigung kann man wohl diese Elemente auch fahren. Das muss nochmal geklärt werden, weil ja, es wird einfach sehr, sehr eng. Also braucht man so schon sehr spezielles Material, also Waggonmaterial, um diese Teile auch zu fahren. Hinzu kommt noch, es ist Projektgeschäft. Man muss an Orte fahren, wo nicht unbedingt immer eine Bahnverladung auch möglich ist für diese Fertighausbauelemente. Was aber durchaus interessant ist, ist diese Materialversorgung. Also sowas wie diese Fermacellplatten, Steinwolle kann man perfekt in einen Waggon verladen. Da könnte man durchaus bei 60 Tonnen am Tag, kann man da pro Woche einen Zug hinfahren oder ein paar Waggons eher. Und das wäre halt eine Möglichkeit für Daiwa, entweder diese öffentliche Ladestraße zu benutzen oder dann doch diesen Gleisanschluss zu reaktivieren aufs eigene Gelände, obwohl da auch dann wieder der Bahnübergang über die Straße notwendig wird. Ist halt die Frage, was lohnt sich mehr? Lieber mit den Mengen rüberzufahren, wenn man in der Hegelstraße eine Verlademöglichkeit hätte und auch vielleicht so eine Zwischenlager im Railport zu nutzen, oder macht es doch mehr Sinn, dieses Gleis wieder zu reaktivieren? Also das sind so die Möglichkeiten, die alle da sind. Muss man dann nochmal im Detail schauen. Genau, jetzt nochmal den letzten Punkt, wie geht's weiter? Also in der Machbarkeitsstudie werden diese Punkte dann im Detail nochmal beschrieben. Ich wollte jetzt hier nicht alles reinpacken. Als Ergebnis gucken wir, welche Potenziale gibt es wirklich im Schienengüterverkehr? Was ist speziell für Fürstenwalde interessant? Weil zum Beispiel ein KV-Terminal, hatte ich am Anfang gesagt, wird hier keinen Sinn ergeben für in der Art, wie es in Frankfurt-Oder ist oder in Großbern. Das ist einfach zu nah. Sondern was kann man hier bieten, damit Unternehmen, mittelständische Unternehmen oder mittelgroße Unternehmen vielleicht hierher kommen und auch die Schiene nutzen. Gerade mit der CO2-Abgabe, die ja in einigen Jahren wichtiger werden wird, ist das ein Punkt für Unternehmen, um ihre Kosten zu senken. Das wäre jetzt so ein Pull-Faktor, um Unternehmen hierher zu bekommen. Und wir werden halt die Szenarien nochmal genauer beschreiben. Einmal dieses Basisszenario, was ich Ihnen dargestellt hatte, aber auch das mit dem Railport, mit den Vor- und Nachteilen, auch mit den groben Kosten, die dahinter hängen. Und halt dann die nächsten Schritte, was muss man machen für die Verlagerung, die Risiken, dass das alles klar dargestellt wird. Und auch ein wichtiger Punkt, wo ich jetzt nicht drauf eingegangen bin, sind die Fördermöglichkeiten. Was gibt es für Gleisanschlüsse, was gibt es für Förderungen aus der öffentlichen Hand vom Land oder auch Bundesförderung? Da gibt es viele verschiedene Töpfe, das werden wir im Bericht dann alles nochmal zusammenschreiben. Genau. Das war es eigentlich schon.
Vielen Dank dafür.
Gerne.
Gibt es Fragen? Bitte schön, jetzt habe ich ja schon, entschuldigt, Ihren Namen habe ich jetzt ganz...
Ja, Konrad, Stefan.
Herr Konrad,
bitte. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Sie hatten ja eine Möglichkeit jetzt dargestellt und wir haben ja gehört, dass sich dort Herausforderungen in Bezug auf den Ortsteil Heideland ergeben können. Werden Sie auch noch eine zweite Option untersuchen bezüglich Verlegung der Ladestelle in der Studie drin, die auch so detailliert betrachtet wird, dass man eventuell auch Wahlmöglichkeiten hat, wenn in Bezug auf Heideland, sag ich mal, die Herausforderungen zu groß sein würden? Danke.
Also wir haben uns andere Flächen auch angeschaut, also die bestehende Gleisinfrastruktur, diese alten, die ja teilweise stillgelegt wurden, die sind eigentlich nicht für eine öffentliche Ladestelle, kommen die nicht in die Frage, also rechtlich und auch platztechnisch ist das nicht möglich. Man könnte natürlich auf der grünen Wiese etwas machen, noch weiter außerhalb, nur da kommen wir auch bald zu dem Problem, dass der Bahnhof auch von signaltechnisch als Betriebsstelle eingeengt ist und sobald man weiter rauskommt, hat man dann wieder ein starkes Problem mit den Signalen, mit der DB InfraGo, mit den Blockabschnitten und so weiter. Das macht es eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Also dann macht man viele weitere, weitere Probleme auf. Man kann natürlich immer weiter noch nach links und rechts gehen, aber dann, das ist dann wieder eine komplett neue Betrachtung. Also ja, wird schwierig.
Herr Wende, dann Herr Fettke.
Abgesehen davon, dass noch die Frage mit der Schleuse offen ist, aber ich vermute mal, das gehört jetzt auch nicht ganz in Ihren Prüfauftrag mit rein, aber zumindest in unser Denkschema muss es mit rein. Also Frau Beise oder Herr Hein können da bestimmt auch noch mal was dazu sagen. Was Sie hier heute vorstellen, ist eine Potenzialanalyse. Also wir haben geschaut, was gibt es sozusagen an Möglichkeiten und so weiter und so fort. Das finde ich total vernünftig, weil wir ja wissen müssen, wie wir uns entscheiden. Ich bleibe bei meiner Position, auch nach Ihrem Vortrag im Moment, dass ich es ausgesprochen richtig erachte, den Güterbahnhof aus dem Stadtzentrum zu verlagern, weil er da einfach nicht mehr zeitgemäß ist, weil er sozusagen aus Lärmschutz und so weiter und weil wir die Flächen auch für was anderes gebrauchen können. Ich bleibe aber auch bei meiner Position, dass ich sozusagen die Notwendigkeit für diese Rieseninvestition, also wenn wir das aus der ersten Machbarkeitsstudie in richtig in Erinnerung haben, waren das ja irgendwie mal 25, 26 Millionen an der Hegelstraße, die Notwendigkeit nicht erkenne. Und vorgetragen haben Sie mir die jetzt auch so richtig auch noch nicht. Im Gegenteil, Sie haben mich eigentlich in meiner, ohne dass wir uns kennen, Position bestärkt. Wenn nicht irgendetwas am Hauptgleis passiert, gibt es kein Potenzial für einen größer werdenden Güterverkehr an der Strecke. Dass dort was passieren wird und muss irgendwann, glaube ich. Aber wer sozusagen planungsrechtliche Prozesse, die ja da sozusagen eingeleitet werden müssen, kennt, weiß, dass wir über irgendwas reden, was, keine Ahnung, in 20 oder in 30 Jahren möglicherweise vielleicht mal passiert. Wenn wir nicht alle verabreden, ins Team Habeck zu wechseln und auf dem Grunde sozusagen ganz schnell dem Vorteil für den Güterverkehr gegen die Straße sozusagen auch politisch ausspielen. Aber das Potenzial, also dass das passieren wird, sehe ich so schnell noch nicht. Deswegen sehe ich also kein Potenzial auf dem Hauptgleis, um hier großartig was zu leisten, insbesondere für die vielen Sachen, die ja sozusagen dann neu investiert werden müssen. Sie haben dargestellt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass auch die Unternehmen der Stadt, zumindest die Angesiedelten bis auf Daiwa, dort auch eher zurückhaltend sind. Sehe ich ähnlich, kenne ich auch sozusagen so von Gesprächen. Trotz alledem gibt es dort einen Steuerungs- und Lenkungsauftrag, den wir auch als Politik haben, zu sagen, wir wollen eben einfach Lkw-Verkehr verhindern, vermeiden, wir wollen sozusagen die Schiene, kann ich nachvollziehen. Nur wenn ich allein das Beispiel Daiwa nehme, denke ich, wird es wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass vom Hauptgleis dann sozusagen der Abzweig ins Gelände selber ertüchtigt werden muss, als dass da nochmal ein großer Umweg über einen anderen Standort gelaufen wird. Das Problem an dem Standort Hegelstraße sage ich ganz klar, auch nochmal, das haben wir ja an anderer Stelle auch schon vielfach diskutiert. Ich sehe die Baustelle Heideland, ich sehe nicht nur das Heideland, ich sehe immer noch die Überlegungen derer, die da Surf-Ära mal bauen wollten, dass sie auf dem Lackufer-Gelände Wohnbebauung für uns realisieren wollen. Also zumindest ist das Projekt bei mir noch nicht aus dem Kopf raus. Das war der letzte Stand, als wir hier auseinandergegangen sind. Also ich sehe sozusagen eher noch viel mehr klammernde Wohnbebauung und Wohnquartiere entstehen um dieses Gelände, was, glaube ich, sehr deutlich widerspricht, dort in Größenordnung für so viel Geld, was, wo wir eh gerade nicht wissen, wo wir es herkriegen sollen, diesen Platz an der Hegestraße zu realisieren. Was ich viel spannender fände, ist auch an anderer Stelle irgendwo schon mal diskutiert worden, Sie nennen das jetzt Railport, habe ich mir aufgeschrieben, im Aufsichtsrat der GIP hatten wir, glaube ich, mal einen anderen Namen dafür, aber da gab es ja auch Überlegungen zu schauen, wie man sozusagen am Standort der Umgehungsstraße mit der Anbindung an die Autobahn so einen Umschlagspunkt gegebenenfalls schaffen könnte. Ich habe keinen Namen, ich habe keinen Nix, ich weiß noch nicht mal, ob es das noch gibt, gesagt. Ich will nur sagen, da sind Überlegungen und ich will einfach nur sagen, der Standort Autobahn, Umgehungsstraße, also mit der Verbindung zur Autobahn, macht für mich Sinn, um einen Railport zu erschließen, weil das organisiert, dass wir den direkten Weitervergabe sozusagen haben auf einer Autobahn. Frau Weise, Sie können jetzt hier noch 5000 Mal nicht öffentlich formulieren. Ich sage es, nehmen Sie es mir nicht übel. Wenn Sie nichts gesagt hätten, würde keiner wissen. Ich will einfach darüber reden, wo aus meiner Sicht ein Railport Sinn machen würde. Und deswegen spreche ich gegen die Hegelstraße. Punkt aus Ende. Was anderes mache ich hier gerade gar
nicht. Ich weise Sie jetzt einfach freundlich darauf hin, dass so, wie Sie es gesagt haben, man etwas deuten könnte, und ich will Sie nur darauf hinweisen, als wir haben einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, wir haben einen Vertrag, sind einen Vertrag eingegangen. Mehr will und kann ich dazu jetzt nicht sagen. Und alles, was Sie sagen, ist an der Stelle dann in die Richtung grenzwertig tatsächlich.
Okay, dann erklären Sie mir, wie ich die Frage formulieren soll, damit es richtig ist, wenn ein Unternehmen, das das Standort wahrscheinlich wissen will, warum so ein alternativer Standort hier nicht eher in den Vorschlag kommt, wo ja, weil, wie Sie gerade sagen, viel mehr gesagt als ich. Ich habe das Wort, dass es einen Vertrag gibt, mit irgendjemandem nicht geführt.
Ja, aber Sie haben...
Bitte schön. Genau. Vielen Dank nochmal für den Hinweis zu der Kapazität auf der Hauptstrecke. Also es ist schon relativ voll, da haben Sie recht, das hatte ich auch so dargestellt. Mit der neuen Ladestraße, selbst wenn man da einen Railport noch hinbauen würde, man würde nie so eine Gesamtmenge erreichen, wie jetzt zum Beispiel Tesla das macht. Oder man würde, es wäre kein Ort, um, ich sage jetzt mal, 10 Ganzzüge am Tag dort noch auf die Strecke zu schieben. Also darum, da muss man auch so realistisch sein, dafür gibt es hier nicht die Industrie und da müsste man Hektar an Fläche zur Verfügung stellen für, was weiß ich, für Unternehmen, damit man so eine Menge überhaupt hinbekommen könnte, sondern es geht eher darum, einerseits das Volumen, was man jetzt schon hat, wie die Holztransporte und so weiter, dahin zu bringen. Das sind überschaubare Mengen, klar, aber auch mit einem neuen Railport vielleicht neue Unternehmen ranzulocken, die aber auch nicht genug Menge haben, um sich einen eigenen Gleisanschluss zu bauen. Also es werden keine Produktionshallen mit 2000 Mitarbeitern sein, sondern eher Unternehmen, die selbst nicht sich das leisten können, auf die Schiene zu gehen. Aber mit so einem Railport könnte man sie dazu bringen, nicht den LKW nutzen zu können. Und für sowas wäre schon noch Platz, weil das sind wie gesagt keine 5 Ganzzüge am Tag. Das, was kostet, ist klar, aber das ist halt dann auch eher so die Frage bei den anderen Railports, wenn man sich die in Deutschland anschaut, immer so dieses Henne-Ei-Prinzip, also will man der sein, der vielleicht Unternehmen anlockt, oder reagiert man eher, wenn dann doch Unternehmen da sind, also das ist wirklich eine Grundsatzentscheidung, aber wie gesagt, für so einen Railport, man würde die Mengen schon noch auf die Strecke bekommen, das wäre jetzt nicht das Problem, weil man hier nicht von riesigen Mengen mit 20 Ganzzügen am Tag redet, deswegen das nochmal dargestellt, ja.
Wollen Sie es sagen? Oder? Herr Fettke, bitte.
In Bezug auf die Fertigstellung dieser Studie und den Themen Heideland, kurze Frage an die Verwaltung dazu. Wann wissen wir denn für Heideland mehr hinsichtlich der Emissionen, dass wir sozusagen hier ein Ergebnis vielleicht dann wirklich da Anfang des nächsten Jahres vorliegen haben, mit dem wir in dem anderen Gutachten oder was auch immer noch erfolgen muss für Heideland, indem wir sozusagen diese Auswirkungen da kennen. um dieses Gefühl, was da immer wieder auch da ist, vielleicht irgendwann mal mit Leben zu erfüllen, mit Ergebnissen.
Herr Hein.
Herr Wittig hatte ja die Frage nach dem Lärmschutz vorhin schon gesagt. Wenn dort nennenswert Aktivitäten erzeugt werden durch Investitionen, dann wird das schlicht Lärmschutzmaßnahmen seitens auch dann desjenigen, der es baut, also ich gehe davon aus, am Ende der Deutschen Bahn, erfordern. Das ist völlig klar. Ohne Lärmschutz schließen sich diese beiden Nutzungsarten, Ausweitung der Wohnnutzung im Heideland und Ausweitung der Nutzung an der Staatsreserve, schließen sich schlicht aus. Das geht nur mit Lärmschutzmaßnahmen. Ich wollte aber noch ganz kurz, vielleicht können Sie noch mal kurz was dazu sagen. Wenn ich es richtig verstehe, ist doch ein Railport, egal wo er sitzen würde, niemals in der Lage, die Kapazitäten des Verladebahnhofs aufzunehmen. Das heißt also, wer den Verladebahnhof wirklich verlegen will, hat de facto kein anderes Flächenangebot außer der Staatsreserve.
Genau, also Railport wäre extra. Für die Ladestraße wäre halt ungefähr die gleiche Größe wie jetzt. Die müsste halt öffentlich daneben sein. Also es wäre, Railport alleine würde keinen Sinn ergeben, weil dann kann man die aktuelle Ladestraße nicht schließen. Also entweder man macht Ladestraße plus Railport irgendwo, ja, oder man lässt halt die Ladestraße da, wo sie ist. Also das ist so ein bisschen das Problem hier. Auch wenn es schön wäre, nur einen Railport zu bauen, aber das geht einfach eisenbahnrechtlich nicht. Also entweder beides zusammen oder man macht nur die Basisvariante. Genau, und da bietet sich halt die Hegelstraße gut an. Genau.
So, dann hat sich Herr Tschiebe gemeldet und dann ist Herr Abitz dran.
So, ich habe 5 Fragen, aber ich bemühe mich alle ganz kurz zu fassen. Vielleicht antworten Sie direkt. Erste Frage, können wir nicht davon ausgehen, dass jetzt insgesamt die Kapazität der Strecke, auch wenn sie perspektivisch zu klein sein wird, aber nochmal mit der Ausrüstung für die neue Zugsicherungstechnik ETCS verbessert wird?
Ja, kommt, also da kann man jetzt alle möglichen Fragen, also ETCS, ob es der Heilbringer ist, ja oder nein, wann es kommt. Riedbahn hat man jetzt gesehen, es wird eingebaut, aber kommt erst später. In Hamburg-Berlin-Strecke hat man es jetzt erst nochmal wieder rausgestrichen, kommt erst in 2035 oder 30 haben sie gestern veröffentlicht. Also es soll helfen, aber wenn bis dahin weiterhin alte Loks von der PKP aus Polen zum Beispiel kommen, dann hilft auch ETCS nicht. Also das ist wirklich, und es gibt viele Stufen, kann ich Ihnen später gerne nochmal im Detail erzählen. Es soll helfen, ja, aber da müssen wir einen weiten Sprung allgemein im ETCS machen. Das wird jetzt nicht auf einmal die Kapazität um 30% erhöhen. Also da muss sich alles geändert haben und das sieht ja aktuell nicht danach aus.
Okay, schönen Dank. Zweite Frage. Wie schätzen Sie die Perspektive des Schienengüterverkehrs im Hinblick auf die Trassenpreiserhöhung 2025 ein? Also gibt es da erstmal einen Dämpfer?
Das ist ja auch noch nicht vom Tisch. Also jetzt, wo der Haushalt wieder, also das sind jetzt nur persönliche Ansichten, das ist ja sehr politisch jetzt gerade. Da der Haushalt noch nicht verabschiedet ist, die Trassenpreisförderung steht auch im Raum. Da kämpfen ja gerade alle Verbände für, dass die erhöht wird, weitergetrieben wird. Es gibt Überlegungen, das ganze Kostenprinzip zu ändern, so à la Beispiel Österreich, Schweiz, aber das ist jetzt wirklich der große, weite Wurf. Kann man nicht sagen, genauso wenig wie man sagen konnte, was jetzt der Ukraine-Konflikt mit dem Schienengüterverkehr gemacht hat oder Corona. Und also es ist grundsätzlich auch die Verkehrsprognose, die ja vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde, der Güterverkehr nimmt stark zu. Die Menge, ich glaube 34% waren angegeben, bis 2040 wird der Schienengüterverkehr zunehmen. Und 34% Anstieg ist schon eine große Nummer. Also ja. Für den Schienengüterverkehr. Also Gesamtgüterverkehr ist ja nochmal eine ganz andere Zahl. Da geht es ja auch nochmal weiter nach oben. Weil Schienengüterverkehr soll bis 2040 um 34% zunehmen.
Okay, danke. Dritte Frage. Im Hinblick jetzt auch auf Ihre überregionalen Kenntnisse und Erfahrungen, ist es denkbar, dass die ganze neue Anlage des Verladebahnhofs durch die Deutsche Bahn, also durch InfraGo, selber finanziert wird?
Da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster legen. Das ist
also kennen Sie Beispiele, wo das durch InfraGo finanziert wurde?
In dem Bereich habe ich jetzt da keine Erfahrung. Das
okay, vierte Frage. Zu dem Verladebahnhof gehören ja noch Gütergleise parallel zur Hauptstrecke, noch mehrere. Sind die jetzt bei Ihren Betrachtungen mit drin? Haben die eine Funktion für den neuen Standort oder gehören die dann mit zu den aufgegebenen Flächen, wenn der alte Verladebahnhof aufgegeben wird? Oder können Sie da im Moment gar keine Aussage zu machen?
Also von der DB Infrago verstanden habe, das ist unabhängig von den Ladegleisen. Also diese 2, 3 oder sowas, das daneben ist, drei, das gehört zum Bahnhof Fürstenwalde, also sind halt, ich würde sagen, Standard-Puffergleise. Das hat nichts mit der Ladestelle zu tun. Also wir werden halt genutzt, ja, aber das wäre auch ein Vorteil für die neue Ladestelle, weil man das natürlich zum Rangieren und so weiter nutzen kann. Aber das wäre nicht der Bereich, der hier zur Diskussion eigentlich steht mit der InfraGo. Ja.
Und letzte Frage, bei Ihrer Bestandsaufnahme konnten Sie da auch erfassen, es gab in den letzten Jahren immer wieder Gelegenheitsverkehre, wo insbesondere im Zusammenhang mit großen Baustellen hier ein Umschlag von Lkw auf Schiene passiert ist. Also bei großen Baustellen der Autobahn oder im Frühjahr, ich weiß nicht, bei welcher großen Baustelle das war, war aber wochenlang ein hohes Aufkommen von Lkw-Transporten mit Erden, die dort in Minutentakt dort zum Bahnhof fuhren und dort auf Güterzüge verladen haben. Also haben Sie die irgendwie in der Bedeutung des Bahnhofs diese Gelegenheitsverkehre auch erfassen können? Oder wie relevant schätzen Sie die für die Zukunft ein, dass eben hier aus der ganzen Region dann immer auch hier bei Bedarf eben auf die Schiene verlagert werden kann?
Also diese sogenannten Schüttgutverkehre, ob es nun Kies ist, Erde, Sand, Holz, ist dann wieder was anderes, das sind so die standardklassischen Güter eigentlich für eine öffentliche Ladestelle. Also wenn wir jetzt eine neue bauen würden, um die alte zu verlagern, das wären die gleichen Güter, die man da auch weiter umschlagen würde. Also man würde jetzt nicht sagen, wir lassen das klassische alte und ich sag mal schmutzige lassen wir weg, sondern das wäre weiterhin ein Bestand, der man auch damit abdecken kann. Weil auch was die InfraGo uns gesagt hat und auch die DB Cargo, die ja hauptsächlich oder zum großen Teil auch die Ladestelle nutzt, die aktuelle, die ist halt gut gemietet und die sehen aber auch keine großen Schwankungen in den letzten Jahren. Also das ist, das könnte man mit der neuen genauso gut abdecken, weil auch ja die neue müsste ja die gleichen Maße mindestens erreichen. Also wir hätten ja eher noch mehr Kapazität als vorher, aber das würde damit auch komplett abgedeckt werden. Also das ist kein Problem.
Gut, also Ihre Aussage, gut gemietet, deckt sich mit meinem Subjektiven überhaupt nicht.
Ja, genau, kann ich dazu sagen, das ist auch ein bisschen paradox in der Eisenbahnwelt. Also ein Eisenbahnverkehrsunternehmen, was sich diese Ladestelle mietet, die kommt halt, ich sag mal, schreibt eine E-Mail oder im Portal bei der DB InfraGo und sagt, ich werde wahrscheinlich im Herbst Verkehre haben und ich miete mir sie jetzt für 5 Wochen am Stück. Das heißt, bei der InfraGo ist da ein rotes Lämpchen geht auf, ist vermietet, sie kriegen ihre Monatsgebühren und fertig. Ob da nun ein Zug drüber fährt oder ob da 30 drüber fahren, das ist bei der DB InfraGo eigentlich mehr oder weniger egal. Die kriegen ihre Miete pro Tag, aber nicht die Miete an Tonnen, die darüber fahren. Das heißt, die denken, okay, die ist gut ausgelastet und wenn man online schaut, ist auch öffentlich sichtbar, kann man reingucken, wie das die nächsten Monate ausgelastet ist, dann sieht es auch gut ausgelastet aus. Aber das heißt ja nicht, dass da Menge drüber gefahren ist. Also das ist so ein bisschen das Paradoxe zwischen Infrastruktur und, ich sag mal, Transportmanagement oder Logistikprozessen. Sie ist gut vermietet, aber meiner Meinung nach, wenn man einen attraktiven Umschlagmöglichkeit hätte, könnte man da noch viel mehr machen. Ja.
Herr Abitz.
Ja, guten Abend. Also grundsätzlich muss man ja sagen, die Verlagerung der Verkehre, Wendner hat das schon richtig gesagt, ist von der Straße auf die Schiene ist ja ein ganz wichtiges Anliegen unserer, nicht nur unserer Politik, sondern es ist für die Städte und Gemeinden ein Anliegen. Wir haben diese Verkehre, die durch die Stadt gehen, das soll ja alles reduziert werden. Hier haben wir allerdings einen Standort, der zur Autobahn, wie wir ja gehört haben, auch nicht so ideal liegt, aber von dem Flächenangebot und von der Nähe zum Hauptgleis sicher super anbietet. Sie haben die Potenziale dargestellt, vielen Dank, aber auch gesagt, dass die Basisvariante den Verkehr, den wir jetzt auf dem alten Umschlagplatz haben, also auf der alten Verladestelle haben, locker übernehmen kann. Ungeachtet aller Untersuchungen, die ja noch folgen werden zu Lärmemissionen und anderen, ist das ja ein erstmal ein guter Lösungsansatz. Und was eben auch, wie ich eben gerade gehört habe bei Ihren Ausführungen, ein zu erwartender Zuwachs an Güterverkehr von 34% in den nächsten 20 Jahren, haben wir hier auch noch die Möglichkeit zuzulegen. Also wenn wir mit der Basis hier beginnen, haben wir immer noch die Möglichkeit, auf die wachsenden Bedarfe einzugehen. Aber natürlich vorbehaltlich aller Untersuchungen zu diesem Standort, was das Umfeld betrifft. Insofern finde ich, das ist eine sehr praktikabler Ansatz, und ich würde mich freuen, wenn wir da irgendwie zu einer Lösung kämen. Ja, vielen Dank.
So, dann hat man noch die Frage von Herrn Benz, Thema Schienenverkehr und Schleuse. Frau Beise, dann Sie bitten.
Ja. Ja, nicht jetzt konkret dazu, aber ich möchte gerne nochmal auf die Potenziale eingehen. Wir haben in der Hegelstraße ungefähr 23 Hektar im jetzigen B-Plan, die verfügbar sind. Ja, und diese Fläche wird nicht ausschließlich für welches Szenario auch immer, ob Basis oder mit Railport, wird natürlich für attraktive Unternehmen, die nach einem Schienenanschluss fragen, zur Verfügung stehen. Ja. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen ja auch an unsere Zukunft denken. Und auf die Frage von Herrn Wende einzugehen, natürlich hat das Unternehmen alles betrachtet, was derzeit an Anfragen vorliegt, um das so neutral wie möglich auszudrücken. Ja? Okay. Zur Schleuse vielleicht nochmal. Das ist genau wieder dieses Henne-Ei-Prinzip. Ja? Wir haben ja immer das Problem, dass nicht genügend Verkehr da ist. Und wenn nicht genügend Verkehr da ist, wird nicht ausgebaut. Und das war ja bei der Schleuse immer das Problem. Jetzt ist es so, dass wir nun in den Plan gekommen sind. Natürlich wurde das am Rande auch betrachtet, aber der Hauptauftrag lag natürlich auf der Schiene. Aber das ist natürlich gerade für FGL Agrabis ganz besonders wichtig, der Wasserstraßenausbau, weil die sich halt auf dem Getreidemarkt hauptsächlich auf dem Wasser bewegen. Ja.
So, dann würde ich tatsächlich auch noch ein, zwei Dinge kurz dazu sagen. Also als allererstes fand ich wirklich viele sehr gute, auch detaillierte Nachfragen und auch die Antworten dazu, die zu weiterem Erkenntnisgewinn geführt haben. Aber sozusagen, es hört sich so an, als ob wir darüber entscheiden, ob wir 25 oder 26 hier in die Verlegung kommen. Ja? Also zumindest aus meiner Sicht ist es so, in meinem Verständnis, wir reden hier über einen Horizont von 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich, in dem das überhaupt realisiert werden würde. Ja? Also dementsprechend, glaube ich, kann man nochmal insgesamt anders an die Sache erstmal überhaupt rangehen und da jetzt nicht so einen großen sozusagen Not oder Druck erkennen bei all den Interessen, die da natürlich berechtigterweise zu berücksichtigen sind. Und dann bin ich auch schon bei den Interessen. Wenn natürlich jetzt berechtigterweise ein Ortsteil Heideland danach fragt, wie die Lärmbelastung da in Zukunft aussehen könnte, ist das richtig. Aber wir reden ja auch darüber, dass wir den Lärm für deutlich mehr Anwohner in dieser Stadt verringern könnten, weil jetzt deutlich mehr Leute davon betroffen sind, wo sich der jetzige Verladebahnhof befindet. Also auch das muss natürlich in einer Abwägung eine Rolle spielen. Ja? Und dann komme ich eigentlich zu der eigentlichen Überlegung, also unabhängig davon, wo es jetzt möglicherweise noch weitere Standorte gäbe, haben wir ja einen, wo wir zumindest in Eigentum sind oder die städtische Gesellschaft in Eigentum ist. Also wäre das Problem schon mal geklärt. Überall woanders würde quasi die Investition noch deutlich höher werden. Und ich glaube, das ist der Knaxus an der Stelle. Ich weiß gar nicht, ob das jemals irgendwie wirtschaftlich tatsächlich Sinn macht. Also wir als Stadtverordnetenversammlung müssen irgendwann die Entscheidung treffen, wollen wir, und geht es uns erstmal primär um die Verlegung? Ja, um damit eben Verkehre aus dem Stadtgebiet zu bekommen und in zweiter Linie dieses Grundstück, was ja nicht in unserem Eigentum ist, dann eben städtebaulich zu verwerten, um eine attraktive Innenstadt zu haben im Bahnhofsumfeld. Und was ist uns das tatsächlich wert an der Stelle? Und wenn wir dann aber auch sozusagen uns über die Verlegung Gedanken machen und die möglicherweise auch bewerkstelligen können, ist natürlich die Frage, wie attraktiv gestalten wir den Neubau, die Neuerrichtung, um dann eben die Potenziale, die ja hier aufgezeigt wurden und die eigentlich auch alle so mitgenommen haben, dann auch gehoben werden können, nämlich nicht nur die vorhandenen Unternehmen hier zu unterstützen im Zu- und Abtransport von Gütern und von Tonnage, sondern auch tatsächlich attraktiv für weitere Unternehmen zu sein. Das spielt dann an zweiter Stelle auch eine ganz große Rolle. Aber in erster Linie geht es um wirklich die Grundsatzidee, diesen Bahnhof zu verlegen. Und das hat mit ziemlich hohem finanziellen Aufwand zu tun. Und da ist natürlich die Frage, inwiefern wir als Stadtverordnetenversammlung uns dazu entscheiden, diese Investition tatsächlich zu tätigen. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt an der Stelle, weil die Mittel binden dann schon ziemlich viel Ressourcen. Ja. Ich hatte gesehen, Herr Zschäpe, Herr Wende ist dann dran, Herr Zschäpe, aber nochmal die Firma wollte nochmal ganz kurz dazu antworten.
Genau, noch ein ganz kurzes Beispiel, warum diese Stelle auch geeignet ist. Also wir sind halt, wie gesagt, in der Nähe vom Bahnhof, haben da diese drei Gleise noch daneben und haben halt schon eine Anbindung, die da ist. Wenn man jetzt, ich sag mal, ganz weit nach links gehen würde, das wäre halt so, als ob wir aus einer, ich sag mal, einer Spielstraße auf eine Autobahn direkt fahren. Das geht einfach nicht. Also dann hat man da nochmal ganz andere Probleme, die sich auftun. Deswegen ist es hier, ich sag mal, pragmatisch. Die anderen Themen mit Lärm, klar, wie gesagt wurde, das ist, wird alles dann berücksichtigt, wenn es denn soweit sein sollte. Aber es ist hier einfach pragmatisch schon da. Also der Anschluss ist da und das macht es erstens günstiger und pragmatischer. Genau. Aber danke, das war's.
Dann, Herr Wende, dann Herr Zschäpe, dann Herr Gebauer.
Also ich teile das, was Sie gerade zum Schluss, Herr Fischer, gesagt haben. Ich glaube, es ist sinnvoll, relativ zeitig und zeitnah die Entscheidung zu treffen, was wir eigentlich machen wollen. Und ich glaube, es gibt noch einen Zwischenschritt zu dem, den Sie vorgetragen haben, weil wenn man nicht zwingend davon ausgeht, dass es eine Neuerrichtung eines Ladepunktes gibt, kann ich trotzdem einen alten schließen und komme möglicherweise zu dem Punkt, den einfach dort aufzugeben, weil ich ja weiß, dass dass in Fangschleuse sozusagen zwei neue entstehen. Ich sehe, vielleicht können Sie mir das nochmal erklären, nicht den Riesenumsatz, der dort irgendwie geschieht und passiert, also welches wirtschaftlicher Mehrwert dort passiert, weil ich muss den ja in irgendeiner Form aufrechnen zu einer öffentlichen Investitionssumme von 24 Millionen Euro plus. Das ist sozusagen die Baustelle, die ich habe. Und ich sage auch ganz ehrlich, Frau Beise, das ist sehr richtig, dass Sie sagen, das sind, was haben Sie gesagt, 30 Hektar, 34?
Derzeit 23 im B-Plan.
23 im B-Plan, die da in unserem Eigentum sind, ist alles sehr richtig, aber das sind Flächen, die wir relativ schnell sofort hier und heute auch in die Entwicklung bringen könnten und nicht darauf warten, dass in 5 oder 10 Jahren irgendwo, irgendwann ein Sack Reis umgefallen ist, der uns möglicherweise in die Chance gibt, diese Fläche dort zu ermöglichen. Wir haben das Potenzial, diese Flächen zu entwickeln. Wir haben eine Gesellschaft, eine städtische Gesellschaft, die im Übrigen dieses auch ein großes Interesse hat, diese Flächen zu entwickeln, einfach auch um sich, ihrem Aufgaben, ihrem Zweck sozusagen zu erfüllen, nämlich Gewerbeflächen für die Stadt Fürstenwalde zu entwickeln. Und wir haben, finde ich, nicht das Recht, dieser Gesellschaft dort an der Stelle zum Beispiel auch das Entwicklungspotenzial wegzunehmen, welches da heißt, ihr müsst jetzt hier auf euren Flächen die nächsten Jahrzehnte oder das nächste Jahrzehnt noch sitzen bleiben, bis wir uns überlegt haben, ob dort irgendwas stattfindet oder nicht. Das ist sozusagen etwas, was in die Überlegungen aus meiner Sicht dort mit reingehört. Und Sie können, also ich gehe über die Brücke nicht, die da heißt, dass man nicht einen Ladepunkt schließen kann, ohne ihn einem neuen Ersatz zu geben. Insbesondere wenn ich habe hier so viele Begriffe heute gelernt, die neu sind, wenn offensichtlich in dem Bereich so viel in Bewegung gerade ist, könnte ich mir vorstellen, dass für die 5 Holzlieferungen möglicherweise auch ein Railport ernsthaft, wenn er von Beginn an weiß, er soll so funktionieren, dass dieser Bedarf dort abgedeckt wird, dass das vielleicht auch sogar funktionieren kann.
Sie wollten nochmal, ja, bitteschön. Genau, ganz kurz zu dem zu der Ladestelle. Also man muss in der Nähe sogar eine Alternative anbieten, sonst darf der alte nicht geschlossen werden. Aber in der Präsentation steht auch nochmal der Artikel genau drin und Fangschleuse ist keine öffentliche Ladestelle, das ist nur ein Puffer, ich sag mal Pufferbahnhof für das Tesla-Werk, das wäre dann nicht gültig. Also man muss eine öffentliche Ladestelle hier anbieten, sonst darf die alte nicht geschlossen werden. Ich glaube Artikel 8 oder sowas, aber steht auch nochmal in der Folie drin, ist einfach allgemeines Eisenbahnrecht, ja.
Herr Zschäpe.
Also dazu eine grundsätzliche Anmerkung. Ich finde es ja gerade gut, dass die Zeiten, dass die Deutsche Bahn sich aus dem Schienengüterverkehr und der Schienengüterverkehrsinfrastruktur zurückzieht, vorbei sind und dass es diese klare Regelung im Sinne von Bestandserhalt gibt. Ja, also das würde ich jetzt verkehrspolitisch nur begrüßen. Und und es ist gut, dass Sie das nochmal als rechtlichen Rahmen so klar gesagt haben, ja, dass diese Bestandssicherung ist und dass es eben eine Verlagerung durch denselben Betreiber auch am selben Ort geben muss. Also das finde ich einen wichtigen Punkt, dass Sie das in der Deutlichkeit nochmal gesagt haben, klärt die Rahmenbedingungen, unter denen wir das Ganze hier weiterentwickeln können. Und in dem Zusammenhang dann die Bitte eben wie, je nachdem, wie weit Ihr Auftrag das hergibt, eben auch nochmal diesen Finanzierungsaspekt, weil ich glaube in der Tat, die Stadt ist sicherlich nicht in der Lage, diese Verlagerung zu finanzieren, aber ob es eben eine Möglichkeit gibt oder gegebenenfalls ist das dann eben der Auftrag, den Sie dann an ein nächstes Gutachten formulieren müssen, weil von der Finanzierung dieser Verlagerung hängt natürlich die Umsetzbarkeit dieses ganzen Projektes zentral ab, ne? Das ist klar, das kann nicht die Stadt aus der Portokasse bezahlen, sondern das wäre am sinnvollsten, wenn der Betreiber dieser Infrastruktur das selber in die Hand nehmen würde oder welche Finanzierungsmöglichkeiten es auch sonst gibt. Und das ist also dieses Finanzierungsthema mit dem entsprechenden Gewicht entweder mit zu untersuchen oder als Empfehlung für weitere Untersuchungen als Ergebnis Ihrer Arbeit wäre meine eine große Bitte. Und die kleine Bitte ist einfach nochmal aus aktuellem Anlass hier die Oderbruchbahn in Ihrem Gutachten noch etwas genauer zu beleuchten. Denn es muss ja einen Grund geben, dass die jetzt nicht aufgegeben wird, sondern offensichtlich ertüchtigt wird, dass Sie das einfach nochmal mit recherchieren und aufnehmen.
Herr Gibor.
Ja, danke. Herr Fischer, ich hatte mich schon eigentlich längere Zeit gemeldet, haben Sie wieder nicht beachtet. Es hat sich aber zwischenzeitlich erledigt. Ich hatte die Frage eigentlich stellen wollen nach der Auslastung der Hauptstrecke und was denn, wenn so eine Railports hinzukommen, ob denn überhaupt diese Strecke diese mehr Last überhaupt aufnehmen könnte? Das war meine Frage, aber die wurde ja schon beantwortet.
Dann tut es mir außerordentlich leid. Ich versuche immer in den Raum zu gucken, aber Sie haben recht, ich habe zuletzt dann eher in die Richtung geguckt. Und Herr Almes hatte sich noch gemeldet. Herr Almes.
Sorry, ich hatte mich nicht gemeldet. Alles gut.
Ich dachte, das war ein Hinweis an der Meldung. Alles klar, dann gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Keine. Doch, bitte.
Ja, genau, zu dem Finanzierungsthema. Also, wie ich auf der letzten Folie gezeigt hatte, die Fördermittel und welche Fördermöglichkeiten man für welche Szenarien hat, das kommt natürlich in den Bericht rein, weil das war von Anfang an klar, außer Portokasse geht nicht. Es gibt bestimmte Förderungen für Landessachen, für Anschlussgleise und so weiter und so fort. Also das werden wir aufzeigen, damit man dann gucken kann, in welche Richtung möchte man gehen. Manche Szenarien ermöglichen die eine Förderung, manche halt nicht. Das wird mit auf jeden Fall da aufgeführt, weil das ist entscheidend, klar. Ja. Also wir zeigen alle Szenarien, die möglich sind, weil für den Railport braucht man, gibt es zum Beispiel die Anschlussgleisförderung, das ist wieder was anderes, was aber nicht für die öffentliche Serviceanrichtung möglich ist. Für nicht bundeseigene Eisenbahn gibt es auch noch eine Förderung, also das werden wir dann da im Bericht aufzeigen. Ja.
Ich glaube, Herr Wende bezog sich auf die Kreuzungsvereinbarung.
Herr Schiemann.
Was Herr Wende vorhin gesagt hat, die Betrachtung, also gerade wenn es um den Railport geht, ist ja bestimmt auch wichtig, dass die Autobahnanbindung da ist, weil wir reden ja dann wahrscheinlich von kleineren Sachen, also wie wir gesagt haben, im Zwischenlager, da werden LKWs entladen, Sachen gelagert und dann vielleicht in größeren Sachen abtransportiert oder die dann erstmal zwischengelagert werden, da ist ja wahrscheinlich eine Autobahnanbindung ja wahrscheinlich von Wichtigkeit. Also gesagt, sonst wird ja wahrscheinlich der Verkehr durch die Stadt noch größer werden. Wenn man so diesen Railport jetzt als Sicht betrachten, also wahrscheinlich der Güterverkehr, also mit Bäumen und Schüttgut ist wahrscheinlich davon nicht betroffen, aber bei diesen Railport sind ja dann sozusagen wie ein Cargo-Center, sag ich mal, dass dann Sachen gelagert werden. Also da werden ja wahrscheinlich LKWs en masse anrücken. Müsste ja vielleicht eine Autobahnanbindung
her. Ja. Also ich nutze mal gerade die Gelegenheit, auch zu was zu sagen. Entschuldigen Sie nochmal die Verspätung, ich bin mit der Bahn angereist. Das Problem oder die Verkehre, sagen wir mal, wenn wir jetzt mal beim Beispiel Daiwa bleiben, die Lkw-Verkehre, die rollen ja heute auch schon durch die Stadt. Und wenn jetzt natürlich auf der Schiene ankommen würden, dann hätten sie die Lkw-Verkehre ja schon mal eingespart. Also natürlich hat man dann zum Railport hin immer noch diverse Lkw-Verkehre, aber man kommt ja, mal angenommen, der Railport würde jetzt an der Staatsreserve entstehen, relativ gut über die Bundesstraße dahin. Und die führt ja, ich sag mal, einigermaßen an Fürstenwalde vorbei. Aber,
Herr Schiemann, erst das Mikrofon bitte. Erst das Mikrofon. Und dann.
Wahrscheinlich ist ja dann geplant, um die Kapazität auszubauen. Also das bedeutet ja in dem Sinne, dass ja mehr Lkw kommen sollen. Gerade wenn es um diesen Railport geht, sag ich mal, der ja durchaus Sinn machen würde, wenn man da was neu modernes hinbauen will. Aber da ist ja wahrscheinlich der Lkw-Transport eine wichtige Sache. Von und zur Autobahn oder.
Ne? Ja. Nochmal zu so einem Railport, also es wird nicht etwas so riesiges wie der KV-Terminal in Frankfurt-Oder. Also man bekommt jetzt nicht Unternehmen aus 80 Kilometer Entfernung dazu, nach Fürstenwalde zu fahren. Die gehen eher auf andere Terminals. Also deswegen, es ist ein Produkt für mittelständische Unternehmen oder Unternehmen aus der Gegend oder Holz, wie gesagt, hatten wir schon, Bautransporte, Schüttguttransporte. Man wird aber jetzt nicht ein Unternehmen dazu bekommen, aus Frankfurt-Oder jetzt hierher zu fahren. Die fahren dann sowieso nach Frankfurt-Oder, weil es da schon ein Terminal gibt. Das heißt, der Fokus ist nicht hier auf Transporte über die Autobahn, also, sondern eher Unternehmen aus der Gegend oder neu angesiedelte Unternehmen.
Herr Almes.
Das hat sich erledigt im Grunde, aber ich wollte nur mal an die Westtangente erinnern. Die würde ja dann genau ins Konzept passen, oder?
Die Westtangente, es gibt noch Überlegungen. Aber anderes Thema, ja. So, gibt es weitere Fragen? Keine. Dann vielen Dank für die Ausführungen, für die intensive Beantwortung der Fragen und damit sind Sie dann quasi entlassen. Ich beende den Tagesordnungspunkt. Und auf Wiedersehen. Gute Heimfahrt.
Gut, vielen Dank und bis zum nächsten Jahr, wenn wir dann fertig sind. Danke.